denke, das Mikro wird jetzt einmal umgeschaltet, quasi auf das Headset, und dann schauen wir, dass man mich hören kann. Ich hoffe, das Gesprochene kommt soweit an und ist verständlich. Ich glaube, es kneift noch irgendwo ein bisschen. So einen leichten Hall kriegen wir denn sonst. Gut, genau. Ja, vorneweg, tut mir bitte einen Gefallen, wenn ich zu schnell werden sollte, hebt die Hand. Ich beschleunige mich gerne beim Sprechen und das, denke ich, ist nicht nötig. Die Zeit sollten wir haben. Gut, ich bete nochmal zu Beginn. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass Sonntag ist. Wir danken dir, dass wir jetzt zur Ruhe kommen können, dass wir uns auf dein Wort fokussieren können, dass wir wissen können, dass es dein Wort ist, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns anrührst, dass du uns empfänglich machst und einfach uns gerade Raum gibst, dich zu entfalten in uns, Herr. Danke für die Gemeinschaft, die wir jetzt miteinander haben dürfen. Amen. Genau. Ja, ich hatte den Florian gebeten, dass er am Anfang die Textlese aus dem Timotheusbrief nimmt, weil ich es sehr interessant fand, das einfach nochmal aus einem anderen Brief herauszulesen, wo einfach eine ähnliche Botschaft drin verteilt wurde. Ich werde zum Ende der Predigt nochmal genau darauf eingehen. Möchte jetzt aber erstmal ganz klar uns mit dem Thessalonicher auseinandersetzen. 1. Thessalonicher 2, die Verse 13 bis 16. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ich habe es an die Wand geworfen zum Mitlesen. Und wir gehen danach Vers für Vers dort einmal durch. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen feindlich sind, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Wir gehen in Vers 13 rein und möchten da uns auf zwei, drei Sachen fokussieren. Ich habe es rot angeworfen, Menschenwort, Gotteswort. Das ist mit der Überschrift versehen, Menschenwort versus Gotteswort oder gegen Gotteswort. Und im Vorfeld möchte ich gerade aber noch zwei, drei Gedanken mit euch teilen, bevor wir auf das Wort an sich gehen. Paulus war bestimmt ein guter Redner gewesen, hatte definitiv Möglichkeiten gehabt, Menschen in den Bann zu ziehen. Es war einfach eine gewisse Autorität, die er hatte. Hat es einfach geschafft, dass Menschen ihm zuhören. Das möchte ich aber ausklammern. Es ist wichtig darum, dass wir hier nicht den Fokus auf Paulus legen und nicht den Fokus darauf legen, ob er jetzt ein guter Redner war, was er dort erreicht hat oder sonstiges, sondern es geht hier einfach um das Wort. Und es geht auch darum, wie Paulus verkündet. Und interessanterweise können wir dazu in Galater 1, 11 bis 12 lesen, dass er ganz klar sagt, dass er das Wort selber nicht oder das Evangelium, was er predigt, dass es nicht von Menschenhand ist, dass es nicht sein Evangelium ist oder sonstiges, sondern dass er das einfach als Evangelium von Jesus Christus empfangen hat. Und das ist dann halt... Irgendwie hat es gerade geknallt. Okay. Genau. Und das ist... das sei erstmal... Okay. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Dann bleibe ich etwas starrer stehen. Gut. Das einfach vorne weg. Ansonsten wechsle ich jetzt gleich das Mikro. Schalte einfach mal um, dann machen wir es. Dann sollte es jetzt so.
In der Hoffnung, dass man mich jetzt weiterhin hören kann und in der Annahme, dass das Knallen nun weg ist. Wahrscheinlich lag es ja bei mir am Körper. Genau. Also wie gesagt, wir wollen den Fokus nicht auf Paulus legen, nicht darüber diskutieren, ob Paulus ein guter Redner war, wie weit er dort einfach eine Autorität beim Sprechen hatte oder sonstiges. Wir wissen ganz klar, das, was Paulus predigt oder das Evangelium, was Paulus predigt, ist ein Evangelium, was er empfangen hat, was nicht irgendwie von Menschenhand ist, was er nicht irgendwo mit Aposteln gelehrt hat, studiert hat, sondern das muss jetzt gerade einfach der Background sein. Und es ist dann interessant, Paulus fängt das Ganze an und sagt, und darum danken wir Gott unablässig. Ja, unablässig danken. Wie soll ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt überlege, dass ich unablässig, dauerhaft mit Gott im Gespräch bin, dann fällt es mir schwer, meinen Fokus auf andere Sachen zu legen und meinen Alltag irgendwie dargestellt zu bekommen. Das würde bedeuten, dass bei jedem Tun, was ich tue, bei jeder Unterhaltung, die ich führe, sei es im beruflichen Kontext, sei es in der Schule, sei es irgendwo im Privaten, würde ich dauerhaft irgendwo auf Gott fokussiert sein und nebenbei halt alles andere nicht irgendwie voll und ganz ernst nehmen können, beziehungsweise mich darauf nicht fokussieren können. Wenn ich mir vorstelle, ich würde mich mit meiner Frau unterhalten und gleichzeitig beten, würde es bei mir im Kopf irgendwie ein bisschen Chaos bringen. Und das ist es aber auch nicht, sondern es geht einfach darum, dass es hier eine Einstellungssache ist. Paulus rückt mit dieser Aussage einfach Gott in den Fokus, nimmt sich selbst zurück und sagt, hey, na, wir danken unablässig. Na, und wir leben einfach so, dass Gott in unserem Fokus ist, dass der himmlische Vater in unserem Fokus ist. Genau. Und er dankt dafür, dass das Wort unablässig empfangen wurde. Was heißt empfangen? Empfangen heißt, ich nehme etwas entgegen, ich bekomme etwas. Heutzutage ist das, was die meisten entgegennehmen, sind irgendwelche Pakete. Das klingelt tagtäglich irgendwo der Postbote, der Lieferdienst, der Paketdienst und teilt was aus. Und dafür brauchen wir einen Empfänger. Ansonsten kann es nicht ausgeteilt werden. Gleichzeitig brauchen wir aber auch einen Absender und wir brauchen einen Boten. Sonst funktioniert das irgendwo nicht. Also diese drei Teile braucht man. Und wichtig ist halt, na, der Absender ist ganz klar Gott mit seinem Wort. Der Bote, den könnten wir jetzt hier als Paulus betrachten und der Empfänger sind hier in dem konkreten Beispiel, in dem Text natürlich die Thessalonicher. Konkret bedeutet das aber auch, dass Paulus dafür dankt, dass die Thessalonicher in der Lage waren, Gottes Wort zu empfangen. Und das ist halt wiederum interessant heutzutage, oder wenn man das aufs Heute so ein bisschen zieht, beziehungsweise einfach sich nochmal bildlich vorstellt, damit ich ein Paket empfangen kann, muss ich zu Hause sein oder muss irgendwo einen Ablageort definiert haben oder sonstiges. Das heißt, von mir wird auch was verlangt, von mir wird irgendwo ein Tun verlangt. Gleichzeitig ist es aber so, dass Paulus Gott dafür dankt, dass die Menschen das empfangen. Das heißt, dass dabei ganz klar in den Vordergrund gerückt wird, dass Gott die Herzen der Menschen in Thessalonich angerührt hat, ansonsten wären sie nicht empfängnisbereit gewesen und wären nicht in der Lage gewesen, die Botschaft aufzunehmen. Und das wiederum ist ja in dem Kontext halt ja einfach spannend zu sehen. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Wenn wir jetzt dazu weiterkommen, dann halt auf den Punkt, den ich eben niederschrieb, Menschenwort, Gotteswort. Wie soll man das unterscheiden? Ich hatte im Vorfeld etliche Literatur gewälzt und hatte da einen Passus gefunden und hatte gesagt, war ein Kommentar, den man doch sehr kritisch sehen kann. Theoretisch könnte man den Gedanken ziehen, dass der Mensch als Ebenbild Gottes geschaffen auch ein ebenbildiges Wort hat und dementsprechend mit gleicher Macht Autorität sprechen könnte. Das ist ein Gedanke, den ich in der Hinsicht nicht teile. Ja, der Mensch ist als Ebenbild Gottes geschaffen, keine Frage. Und nichtsdestotrotz hat der Mensch nicht die Autorität in seinem Wort, nicht die Vollmacht in seinem Wort, wie es unser himmlischer Vater hat. Wenn wir uns das Ganze in dem griechischen Urtext mal angucken, dann haben wir dort zwei verschiedene Arten, wie das geschrieben wird. Das eine ist dieses Wort Logos Anthropou, was irgendwo mit gewöhnlicher menschlicher Rede zu übersetzen ist. Eine Unterhaltung, die ich mit jedem Einzelnen hier führen kann. Eine menschliche Rede, die vielleicht einfach eine Belanglosigkeit sein kann, die Unterhaltung über das Wetter oder Sonstiges. Vielleicht aber auch ein ernstes Wort, was wir unter Menschen mal miteinander teilen. Und nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Wort, das Gotteswort angucken, ist es dort Logos Theou, was auch dem Wortstamm mit Gottes Wort bzw. mit göttlicher Wahrheit übersetzt werden kann. Und dann haben wir einen ganz klaren Unterschied. Das eine ist eine Wahrheit und das andere ist eine Rede. Und daraus resultierend können wir für uns einfach ziehen, das Evangelium ist keine menschliche Philosophie, sondern eine göttliche Offenbarung. Und wir können von dort aus dann halt weiterschließen und können sagen, hey, Gottes Wort hat irgendwo mehr Input. Das, was ich als Unterhaltung führe, ist ein Informationsaustausch. Das, was ich aber von Gott empfange, ist deutlich mehr. Ich möchte in den Punkt dort übergehen, nach dem Komma der letzte Nebensatz auch wirkt. Wie wirkt Gottes Wort? Wir schauen uns das genauer an. Im Griechischen steht hier energetai, welches aus dem Wortstamm energeto abzuleiten ist und ins Deutsche zu übersetzen ist mit den Worten etwas bewirken, eine aktive Kraft entfalten bzw. etwas von innen heraus lebendig zu machen. Dazu gibt es etliche parallele Bibelstellen, die man ziehen kann. Man kann im Hebräerbrief nachlesen, im Jesaja, im Petrus oder auch im Kolosser. Möchte ich gar nicht so viel tiefer darauf eingehen, aber Fakt ist, das, was ich eben schon gesagt habe, Gottes Wort ist nicht Information, sondern ist Transformation der Menschen. Und die Thessalonicher haben erkannt, dass Gottes Wort aufgenommen werden muss. Vor allem haben sie aber auch erkannt, dass Gottes Wort in ihnen Raum braucht, um wirken zu können, damit es sich entfalten kann. Und das wiederum ist dann halt einfach der Punkt, sodass man sehen kann, ja, wie wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube entsteht daraus, dass einfach das Herz bereit ist, das Wort aufzunehmen und innerhalb des Menschen zu wirken und dann halt die Möglichkeit zu haben, durch Tun und Handeln irgendwo in die Entfaltung zu kommen. Wir gehen in den nächsten Punkt und da steht dann, ich lese es nochmal vor, denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen haben und allen Menschen feindlich sind. Was heißt Nachahmer sein? Nachahmer heißt heutzutage oder generell einfach, es wird irgendwas nachgemacht, es wird irgendwas etwas imitiert. Es gibt heutzutage diverse Ansichten dazu. Ist Nachahmen etwas Positives, ist Nachahmen etwas Negatives? Ich kann für meinen Kontext sagen, im beruflichen Kontext, in dem ich unterwegs bin, wir haben super viele Probleme mit Nachahmung. Wir haben Probleme damit, dass Produkte, die irgendwo entwickelt werden, nachgeahmt werden, die imitiert werden. Wir haben Probleme damit, dass Ideen, die erstellt werden, die erforscht werden, auf billigste Art und Weise kopiert werden. Und daraus könnte man resultieren oder so, ja, seinen Gedanken in eine Richtung lenken und einfach sagen, hey, Nachahmung ist im Kontext erstmal ja, nichts Positives oder nichts was positive Aspekte hat. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass wenn jeder in sich selber mal reinschaut, muss man ganz klar anerkennen und sehen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir Menschen, auch im ganz Alltäglichen, unsere Mitmenschen nachahmen, Verhaltensmuster übernehmen. Beruf, wo der eine Kollege den anderen nachahmt oder das Verhaltensmuster anpasst, weil er sieht, dass der eine Kollege da gut beim Chef mit landen kann, weil er einfach irgendwo merkt, hey, der Kollege hat die Beförderung bekommen und überlegt dann mal, hey, was hat der Kollege denn im letzten Jahr so gemacht, um die Beförderung zu erhalten? Ja, und überlegt dann, ja, das könnte ich eigentlich auch, das mache ich auch mal. Das ahme ich nach. In der Schule, jetzt könnte man dort ein breites Spektrum ziehen, vom Spicken, wo man dann das Nachmachen, Nachahmen sieht, bis hin dann irgendwo, wo gemeinsam vielleicht eine Präsentation vorbereitet wird, ein Vortrag gehalten werden muss unter Schülern oder sonstigem. Genau, wo man dann merkt, hey, der eine hat eine coole Idee und auf einmal hat die ganze Klasse diese coole Idee und alle machen es nach. Und das wiederum ist dann halt, ja, dieses natürlich-menschliche. Und auch hier gibt es viele Sachen, wo man einfach sagen kann, hey, Nachahmung kann so betrachtet werden. Wichtig ist aber, dass Nachahmung vielleicht auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Es wird vielleicht im gesellschaftlichen Kontext heutzutage kritischer betrachtet. Und eigentlich möchte jeder in einer Gesellschaft, die doch so viel Wert auf das Individuum legt, eigentlich einzigartig sein. Und nichtsdestotrotz wird immer mehr nachgeahmt. Ich glaube, wir müssen uns als Christen darauf konzentrieren, was ahmen wir nach? Wo suchen wir halt die Fläche, die wir nachahmen wollen? Ist es vielleicht bei der Verhaltensweise, die uns irgendwo im gesellschaftlichen Kontext weiterbringt? Oder ist es vielleicht bei der Verhaltensweise, wo wir sagen, hey, der Bruder, die Schwester, die haben eine coole Idee. Wie man in der Bibel lesen kann, wie man irgendwo, ja, Gottes Wort studieren kann und sonstiges. Und das will ich auch mal für mich probieren. Dann ist an sich Nachahmung nichts Schlechtes. Es muss nur trotzdem irgendwo dargestellt sein. Ja, wenn wir das Ganze jetzt aber einfach auf die Thessalonicher beziehen, dann wird es doch irgendwo ein bisschen interessant. Eigentlich müsste man vor denen den Hut ziehen. Wir lesen, dass sich die Menschen in Thessalonich zu einer Gemeinde gebildet haben und zu Nachahmern wurden, weil sie dasselbe von ihren Landsleuten erlitten haben, wie die Gemeinde in Judäa durch die Israeliten. Das heißt also, dort sind Menschen hingegangen, die haben sich zu einer Gemeinde gegründet oder die haben eine Gemeinschaft gegründet, sind zu einer Gemeinde geworden. Und durch das Nachahmen, jetzt könnte man es wörtlich auslegen, was ist die Nachahmung? Ist die Nachahmung entstanden, weil sie gelitten haben oder ist die Nachahmung entstanden, weil sie auch eine Gemeinde gegründet haben? Fakt ist halt, aufgrund dessen, dass sich dort eine Gemeinde gegründet hat, gab es Christen in Thessalonich und die Christen in Thessalonich wurden ja, unterdrückt, haben irgendwas erlitten, haben Verfolgung erlitten, wurden irgendwo von der Gesellschaft, von den eigenen Landsleuten unterdrückt. Hierzu kann man einfach sagen, Nachahmer der Gemeinden Gottes zu sein, heißt nicht mit der Masse mitzuziehen und das Verhalten der Menge zu imitieren. Sondern Nachahmen bedeutet vielmehr, sich aus der Komfortzone zu bewegen, sich auf Gottes Wirken einzustellen, was damals wie heute in Verfolgung führen kann. Die Gemeinde in Thessalonich ist zu Nachahmern geworden, was ihnen im sozialen, gesellschaftlichen Raum erstmal keinen Vorteil brachte. Wir hatten das im Männergesprächskreis dieser Tage mal uns bildlich überlegt, wie sieht das Ganze aus, wenn dort eine Gemeinde sich bildet, eine Urgemeinde innerhalb einer Stadt sich bildet. Wir hatten jetzt in etlichen Predigten schon dargestellt, wie Thessalonich als Stadt aussehen würde, mit der Hafenstadt, mit der Handelsstraße etc. Da möchte ich gar nicht zu tief drauf eingehen. Aber die Gemeinden, wie sie damals als Urgemeinden entstanden, waren ja eher von Kommunen oder eher eine Struktur wie Kommunen. Dort lebten einfach etliche Menschen aufeinander. Wir lesen in diversen anderen Texten, dass das Hab und Gut verkauft wurde, weil man fest darauf eingestellt war, dass der Herr bald wiederkommen wird. Das heißt, das ganze Leben dieser Menschen war irgendwo auf eine nahe Wiederkunft Christi eingestellt und damit wurden sie auf einmal anders. Wenn wir uns das heutzutage vorstellen, hier würden ein paar hundert Leute auf einmal auf einem Dorfplatz ihre Zelte aufschlagen und eine Gemeinde machen, das würde ein paar Stunden, ein paar Tage toleriert werden. Irgendwann wird es dann aber doch bei dem einen oder anderen für ja, mentale Finsternis sorgen und dazu führen, dass man irgendwo die Obrigkeit mal anruft und sagt, so geht das hier aber nicht, kümmert euch mal bitte darum. Und dann kommen Ordnungsdienste und würden das Ganze dann halt dementsprechend zurechtrücken. Also das einfach mal so nur als Gedanke. Wie sah eine Gemeinde aus? Ja, warum gab es diese Spannung dort? Ich möchte aber auch da nicht zu tief gerade in den Punkt flitschen. Jetzt muss ich hier gerade gucken, dass die Folie springt. Ja. Genau. Ja. Nachahmer erlitten und die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns verfolgt haben und Gott nicht gefallen und andere Menschen feindlich sind. Verfolgung, woher kam die Verfolgung? Kam die Verfolgung durch das Nachahmen oder was war einfach generell der Kontext dahinter? Hier wird Bezug auf die Christen in Judäa genommen. Sie wurden gehasst, weil sie lernten, dass Jesus Christus der Messias ist, den Israel verwarf. Sie verkündeten Gnade anstelle von Gesetz. Und das können wir in Römer 3, 28 lesen, was die damalige Ordnung der Gesellschaft ordentlich in Frage stellte, beziehungsweise auch einfach erschütterte. Und zudem brachen sie mit jüdischen Traditionen, was wir in der Apostelgeschichte lesen können. Die Christen in Judäa waren hauptsächlich Judenchristen. Die Christen in Thessalonich waren hauptsächlich Heidenchristen und beide erlebten dementsprechend halt die Verfolgung durch die eigenen Landsleute. In Judäa dann halt durch die Juden, in Thessalonich durch die Heiden. Man könnte jetzt theoretisch hier die Frage stellen, die Verfolgung der Gemeinde in Thessalonich, ob sie durch die Juden induziert war, was in Apostelgeschichte 17, Vers 5 so ein bisschen nachvollziehbar ist, weil dort halt ganz klar steht irgendwo, dass die das führende Juden in der Stadt halt irgendwo den Pöbel aufbrachten und damit dann erst in die Situation führte oder das Ganze dann in die Situation führte, dass dann letztendlich dort die Verhaftung losging und sonstiges. Ich bin aber der Meinung, dass es ja nicht unbedingt relevant ist. Fakt ist halt einfach, dass auch dort die Verfolgung geschehen ist. Und die Frage ist halt, oder die mir in der Vorbereitung kam, warum führt es in Verfolgung? Warum verführt Nachahmung in Christen oder Nachahmung in Christus in Verfolgung? Oder warum endet es in der Verfolgung? Und genau. Man muss verstehen, dass das Evangelium die Menschen mit der Sünde konfrontiert. Wir lesen in Johannes 3,19, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und auch wenn wir heutzutage hier in unserem Kontext, in dem wir leben, einfach dankbar sein können, dass wir eine gewisse Religionsfreiheit haben, dass wir unseren Glauben frei praktizieren können, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wir hier gerade Gottesdienst haben und 3 Meter neben uns gewählt wird, was vielleicht in vielen anderen Ländern so nicht funktionieren würde, heißt es nicht, dass wir nicht Sorge vor Verfolgung haben müssen. Verfolgung funktioniert heutzutage vielleicht auch in unserem westlichen Kontext anders, als es damals stattgefunden hat. Es kann durch Ablehnung in der Gesellschaft, in der Erziehung, auf der Arbeit oder sonst wo sein. Verfolgung erleben wir da, wo wir in unserem Handeln, in unserem Tun, in unserem Versuch eines gottgefälligen Lebens eingeschränkt werden. Ich habe mich mit Brüdern unterhalten, die gesagt haben, hey, wir haben hier ein riesen Spannungsfeld. Wir bringen unseren Kindern das eine bei und in der Schule haben wir eine wahnsinnig verklärte Gesellschaft mittlerweile, wo so viel Individualismus gepredigt wird und geprägt wird, dass man dort eigentlich tatsächlich Tag für Tag in Konfrontation mit den Lehrern unterwegs ist. Wir erleben es im beruflichen Kontext, wo irgendwo gestandene, erwachsene Männer echt das Problem haben, dass sie vom Mobbing heimgesucht werden, weil sie irgendwo ihr Tun und Handeln einfach mit Gott abgleichen. Und das ist für mich eine Art und Weise, wie man Verfolgung heutzutage auch hier erlebt. Und ich glaube, wir müssen nicht so weit gehen und müssen uns irgendwo asiatische Länder angucken oder im arabischen Kontext suchen, wie Verfolgung dort praktiziert wird, wenn wir es hier schon haben. Und ein riesiger weiterer Punkt ist einfach auch generell Hetze, so wie wir sie heutzutage erleben. Hetze, die sich auch einfach im Internet oder über sonstige Kanäle extrem schnell verbreiten lässt und uns dort in die Verfolgung stößt. Genau. Kommen in den letzten Vers, indem sie, um ihr Sündenmaß stets voll zu machen, uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden, aber der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt, vor allen Dingen in dem Vers 16, echt meine Schmerz mitgehabt. Ich habe das Thema mit Cornelius bewegt, ich habe unseren Regionalleiter angerufen, wir haben es bei uns im Männerkreis bewegt und ich werde da gleich ein bisschen was zu sagen. Wir fangen aber auch hier von vorne an. Uns wehren zu Nationen zu reden. Wenn man den Satz so im gesamten Kontext liest, muss man echt darauf achten, dass man die Kommastellung in diesem Gesandten richtig liest, damit es inhaltlich auch Sinn macht. Paulus nimmt hier Bezug auf die Konsequenz des Handelns der Verfolger. Gottes Zorn ist über sie gekommen. Es geht nicht darum, uns zu wehren, zu den Nationen zu reden, damit die gerettet werden. Bedeutet in dem Fall, dass einfach die Heilsarbeit dort behindert wurde. Und das halt zu einem endgültigen Zorn führt. In Lukas Evangelium wird darüber berichtet, wehe euch Gesetzeslehrern, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Und ganz übersichtlich können wir einfach sagen, wer das Evangelium blockiert, stellt sich gegen den Rettungsplan Gottes. Und das ist das, was daraus zu ziehen ist. Der Zorn ist endgültig über sie gekommen. Ist das, was ich halt wirklich schwierig fand, weil der Sprecher hier, der Schreiber, weil Paulus hier in die Vergangenheit wechselt und somit feststeht, theoretisch, wenn man das jetzt einfach aus dem sprachlichen Wort rausnimmt, dass ein lebendiger Mensch sein Leben scheinbar verwirkt hat und der Zorn Gottes endgültig gekommen ist. Jetzt könnte man dagegen Römer 11, 18 ranziehen und geistliche Verhärtung und Verblendung genannt bekommen. Das Ganze passt aber auch nur so bedingt. Was ich interessant fand, als ich genau das Thema mir durchgearbeitet habe, war, wenn man sich den historischen Kontext tatsächlich in diesem Fall anguckt. Der Brief an die Thessalonicher wurde ca. 52 nach Christus geschrieben. Ca. 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden durch Titus damals. Und wahrscheinlich führte das zum Tod mit der Belagerung von ca. 1 Million Juden. Eine relative theologische Lehrmeinung bezieht sich darauf, dass es einfach in der Hinsicht eine prophetische Rede von Paulus war, was durchaus möglich ist und was in dem Gesamtkontext nicht unüblich oder unmöglich ist. Und das ist halt das, wo ich mich anschließen möchte, weil alles andere für mich vom Glaubensbild gerade kein greifbaren Aspekt haben könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass über einen lebendigen Mensch schon endgültig gerichtet ist, weil das würde mir in meiner Gnadentheorie einfach zu viele Kopfschmerzen und zu viele Bauchschmerzen bereiten und das würde nicht funktionieren. Genau. Und das ist einfach der Punkt, den wir dort so auf den 16er drüber stülpen können. Für mich ist dort aber auch eine ganze Menge Verheißung drin. Und für mich ist dort nämlich die Verheißung drin, auch wenn ich in dieser Welt als Christ leiden muss, darf ich gewiss sein, dass ich nicht richten muss. Der Herr wird für Gerechtigkeit sorgen und es ist nicht meine Aufgabe. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Ich muss mich nicht verteidigen, ich muss mich nicht rechtfertigen, sondern meine Rechtfertigung geht allein gegenüber Gott. Und das ist das, was ich für mich daraus mitnehmen darf. Ich habe uns zu guter Letzt 4 Punkte mitgegeben, die ich einfach jedem mit nach Hause geben möchte. Und der erste Punkt ist, nehmen wir Gottes Wort als seine direkte Rede an, uns auf und wird das Wirken in unserem täglichen Denken, Reden und Handeln offenbar. Also wirkt Gott in uns. Stehen wir mutig zu Christus, auch wenn es uns etwas kostet? Können wir gar für Menschen beten, die uns Unrecht tun? Ich glaube, das ist eine sehr harte Frage. Sind wir eifrige Verkündiger des Evangeliums, wie die Thessalonicher vor ca. 2000 Jahren, oder gerade eher passive Christen? Und die letzte Frage ist eine Frage, die mich persönlich auch sehr bewegt. Kann ich meinen Frieden damit finden, dass Gottes Gericht kommen wird und ich halt nicht für Gerechtigkeit sorgen muss? Amen.